Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zu Lachs Brunch 51. Heute mal wieder mit Büchern, zwei Stück, und mit Nefeli. Hallo Nefeli.
Hallo Anselm.
Ja, du hast ein Buch mitgebracht von Tanja Maljatschuk. Mhm. Was hat's damit auf sich?
Genau, ich habe mitgebracht Blauwall der Erinnerung. Wir haben uns ja einfach überlegt, dass wir, nachdem sich jetzt der Ukraine-Krieg jetzt zum dritten Mal jährte und sich irgendwie die Situation verschärft und wir eigentlich ja noch nicht wirklich über Bücher von ukrainischen AutorInnen gesprochen haben, dass es eigentlich ganz gut wäre, dem hier auch mal eine Bühne zu geben. Und da ich vor allem auch dazu neige, mich ganz oft nicht mit historischen Kontexten auseinanderzusetzen, fand ich es auch mal ganz gut, ein Buch zu lesen, was nicht nur die aktuelle Situation beleuchtet, sondern ein bisschen tieferes Verständnis für die Region da auch gibt, weil man ja nur da auch verstehen kann, wie so ein Staat funktioniert, der ganz lange keine Eigenständigkeit hat und warum er so kämpft. Also darum befasst sich auch das Buch Blauwall der Erinnerung. Ich stelle jetzt erstmal die Autorin vor, Tanja Maljatschuk, 1983 in der Ukraine geboren, studierte Philologie und arbeitete dann als Journalistin in Kiew, ist aber 2011 nach Wien übersiedelt. Sie wurde vom Residenzverlag entdeckt, dem österreichischen kleinen, sehr sympathischen Verlag. Da veröffentlichte sie zwei Bücher, die ins Deutsche übersetzt worden sind. Einmal den Erzählband 9%iger Haushaltsessig und den Roman Biografie eines zufälligen Wunders. In beiden Büchern geht es eigentlich auch um die Ukraine und um den Übergang von der Sowjetunion zum eigenständigen Staat. Mhm. Und 2018 erhielt Tanja Maljatschuk den Ingeborg-Bachmann-Preis für eine Erzählung, die sie das allererste Mal überhaupt im Deutschen geschrieben
hat. Frösche im Meer hieß die Erzählung. Genau, da war ich nämlich auch da.
Ja, da warst du quasi
genau Kollege. Bei diesem Bachmann-Preis. Und um da kurz einzuhaken, ich fand dann damals den Text nicht so toll. Unter anderem vielleicht auch, weil er gewonnen hatte und ich nicht. Ne? Und fair. Dachte so, ja, ach so, die hat die und die Bücher geschrieben, naja, keine Ahnung, das ist vielleicht wie sehr gutes Erzählhandwerk, aber so ein bisschen betulig oder ein bisschen dröge. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es sehr gut war für mich jetzt, den Blauwall der Erinnerung zu lesen, um mein Urteil nochmal zu revidieren oder auf den Prüfstand zu stellen. Naja, so sieht man sich immer zweimal, sehr gut, ja.
Und es ist ja auch ein bisschen Zeit seitdem vergangen, vielleicht denkst du dann...
Ich bin gereift.
Du bist gereift über diese Niederlage. genau, Blauwall der Erinnerung ist erstmal 2016 in der Ukraine erschienen. Der ukrainische Titel heißt im Grunde übersetzt Vergessen bzw. Vergessenheit. Der deutsche Titel 2019 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, übersetzt von Maria Weisenböck, ist eben Blauwall der Erinnerung. Darin knüpft Maljatschuk im Grunde auch an ihre anderen Bücher ein bisschen an. Also wieder steht die Ukraine im Mittelpunkt, vor allem aber durch eine bestimmte Person, eine historische Figur, die es auch wirklich gegeben hat und die ich nicht zuvor kannte. Also wie
ich auch nicht. Ja.
Also noch nie davor gehört. Nee. Vjatcheslav Lipinski. Eigentlich er bezeichnete sich als ukrainischer Pole, denn 1982 geboren, er lebte bis 1931, war
1882 geboren.
1882, ja. Habe ich 1982 gesagt.
Ist ja alles möglich, ne? Die Tanja Maljatschuk ist ja 1983
genau,
geboren.
Genau, das stimmt. Die beiden, also
die trennten Jahrhundert etwa so, ne?
Die trennten ungefähr 100 Jahre und Vjatcheslav war Historiker, Politiker und Philosoph und setzte sich mit all seiner Kraft für das Ukrainische ein, obwohl er eigentlich so aufgewachsen ist, dass die ukrainische Sprache verboten war und ukrainisch als Sprache auch eher eigentlich nur so ein dörflicher Dialekt war und er hatte aber so eine große Sympathie für diesen Staat, der ja noch kein einziger, also richtiger Staat war.
Oder nicht mehr war, vielmehr.
Und war 1914 Gründer der Union zur Befreiung der Ukraine. Und mit dieser historischen Vergangenheit, also Maljatschuk erzählt so quasi so sein Werdegang und aber auch seine Familiensituation, mit dieser verschränkt sie die Gegenwart der Ich-Erzählerin. Die Ich-Erzählerin hat viele Gemeinsamkeiten mit Tanja Maliatschuk, ist auch eine Autorin, ist ungefähr gleich alt wie die Autorin, die das Buch dann geschrieben hat. Und sie liest, nachdem sie wochenlang eigentlich zu Hause sich einschließt, alte Zeitungsartikel und stößt so per Zufall eigentlich auf diesen Wjatscheslaw Lipinski und sieht Gemeinsamkeiten, das Geburtsdatum, auch er hatte Atemprobleme, sie hat Atemprobleme durch Panikattacken, er durch seine Lungenerkrankungen und verschränkt dann immer mehr irgendwie seine Lebensereignisse mit ihren eigenen. Und so ist es eben, ja, wird so seine Lebensgeschichte nicht in Vergessenheit geraten, sondern herausgeholt und mit ihrer eigenen, vielleicht Unabhängigkeitsgeschichte zusammengetragen.
Mhm. Wie bist du auf das Buch gekommen? Warum hast du das ausgewählt? Für unser Ukraine-Spezial. Wir hatten ja vorher gesagt, wir wollen jetzt mal die Ukraine in den Fokus holen.
Zum einen, weil sie mir immer wieder geläufig war und weil ich auch tatsächlich letztes Jahr es gab in Hamburg am Literaturhaus eine Europa 24-Konferenz, also ganz viele AutorInnen.
Das habe ich nicht mitbekommen, ja.
Ja, genau, aus Europa haben sich zusammengetroffen und übers Schreiben und aber auch über die Politik gesprochen. Und da sagte sie etwas, was mich so ein bisschen erschüttert hat, weil ich dachte, oh, das ist eigentlich so hoffnungslos. Ich kann das mal kurz vorlesen.
Ja, bitte.
Also der NDR hat darüber berichtet, deswegen Credits to NDR. Wichtig ist, das Leben zu erhalten, nicht die Literatur selbst. Ich glaube, die Literatur und die Literaten im Westen, die sind ziemlich privilegiert. Sie können sich viele Dinge erlauben. Ich glaube, dass man das irgendwie wahrnehmen und immer im Kopf behalten soll, dass das, was in diesem Moment in diesem Literaturhaus gibt, das ist ein großes Privileg, das ist ein Luxus. Und das ist auch sehr fragil. Jetzt NDR. Fragil zerbrechlich, sagte Tanja Maliatschuk, die gerade erst in Bremerhaven bei einer Preisverleihung sagte, dass sie an der Kraft der Wörter zweifle. Sie schreibt zwar unentwegt Artikel und Essays, im literarischen Schreiben sehe sie aber keinen Sinn mehr. Dann wieder Zitat Tanja. Ich kenne allein 20 Schriftsteller, die sind an der Front und 3 sind tot. Es tut mir leid, ich kann nicht immer solche Gespräche führen. Ich bin viel zu sensibel geworden. Viele Sachen in diesen Jahren sind einfach nicht mehr wichtig. Und das hat mich so aufgerührt, dass ich irgendwie dachte, fast ein bisschen wie so ein Trotz in mir, dass ich dachte, nein, ich möchte aber auch, dass Literatur weiterhin wichtig ist. Ich möchte auch vielleicht, dass ihre Literatur auch nochmal wichtig ist, dass dieser Roman rausgeholt wird und wollte vielleicht auch gucken, wer ist diese Autorin, die mehrere Bücher über die Ukraine geschrieben hat und jetzt aber merkt, sie keine Wörter haben mehr einen Sinn vielleicht.
Ja, ich kann das gut verstehen, dass Zweifel an der Wirksamkeit von Literatur oder an der Sinnhaftigkeit von sprachlichem Ausdruck aufkommen kann, wenn man denkt, ja, die Menschen schreiben und erklären oder teilen sich mit, öffnen sich und die Machthaber interessiert es nicht und die Leute lassen sich eher von irgendwelchen TikTok-Nachrichten blenden oder von Propaganda-Nachrichten auf Telegram oder sowas und ist ja auch Sprache, aber eben keine literarische, sondern eine ideologische und eigentlich auch eine abgegriffene und eklige und die Wahrheit interessiert sich nicht für Wahrheit, sondern für Verzerrung, interessiert sich nicht für Erinnerung, sondern für Überschreiben mit neuen Blödsinnigkeiten der alten Erinnerung und dass man dann zwischendurch denkt, dieser Kampf ist aussichtslos und die Leute verblöden, egal wie viel wir schreiben. Das kann ich gut verstehen und obwohl ich überhaupt nicht so betroffen bin, ne, wie eine Ukrainerin, die zwar seit 2011 in Wien lebt, die aber natürlich viel engere Verbindungen zu dem Land hat als ich, habe ich auch ja so ein bisschen eine Mutlosigkeit gespürt, als die russische Armee da einmarschiert ist und jetzt auch nochmal eine weitere, als Trump gewählt worden ist und nochmal eine weitere, als er sich da sehr unsolidarisch zur Ukraine geäußert hat und auch ein widerliches Spektakel da im Oval Office veranstaltet hat. Und dann dazu irgendwie Wahlergebnisse von 20% in der Bundestagswahl für eine Partei, die eigentlich außer Menschenfeindlichkeit und Regierungskritik wenig anzubieten hat und obendrein auch noch viele Russlandfreunde so in ihren Reihen hat, das ist alles schon ziemlich abstoßend und auch niederschmetternd. Mhm. Und dass man dann sagt so, es sind vielleicht andere Sachen wichtiger, als ein Buch zu schreiben. Wir müssen jetzt vielleicht wirklich das Leben sichern, weil wenn Leute nicht mehr leben, können sie gar keine Bücher schreiben.
Ja.
Kann ich gut verstehen. Und ich kann auch gut verstehen, dass sie im Literaturhaus sitzt und das für ein Privileg hält.
Absolut.
Dass da Menschen relativ frei und unzensiert zusammenkommen und reden können. Und wir müssen nicht damit rechnen, dass irgendwo in der Nachbarschaft eine Bombe einschlägt. Oder müssen nicht gerade verschmerzen, dass Menschen, die uns nahe standen, jetzt vielleicht verschollen sind und so. Ne?
Und ich verstehe aber auch diesen fragilen Aspekt. Also das, also so ging es mir beim Lesen beider Bücher. Du hast ja auch ein ukrainisches Buch mitgebracht, dass mir meine eigene Sicherheit auf einmal so fragil vorkam. Mhm. Also ich saß dann zu Hause und war so einerseits so voller Glück, dass ich dachte, mein Gott, ich habe eine Wohnung, ich habe eine Kaffeemaschine, ich habe eine Familie, die lebt, ich habe funktionierende Arbeitsstrukturen, aber wie das alles einmal wegfallen kann. Also
eine
das,
Garantie gibt es nicht.
Eine Garantie gibt es nicht. Man
ist halt oft davon ausgegangen, ist ja, ja auch normal, dass man denkt, das, was gerade ist, ist halt dann so
ist halt
gesichert.
So.
Ne?
Genau. Und das, ja, das erdet einen und macht einen, also macht mich zumindest aber auch so ein Stück weit ängstlich.
Mhm.
Ja. Aber kommen wir zurück zum Buch.
Ja, kommen wir zu dem Buch.
Hast du das schon mal, also nee, du hast, das war jetzt das erste Mal, dass du was
das
von Tanja.
Das war das erste Mal, dass ich von ihr was gelesen habe. Ich kenne halt nur ihre Geschichte Frösche im Meer, die deutlich anders ist. Und ich habe es gelesen und finde das Buch super.
Erzähl mal.
Ja, ich, das Erste, was mir einfällt, was ich an dem Buch großartig finde, ist, es hat einen ganz tollen Humor. Sowohl die Ich-Erzählerin im Blick auf ihr Leben hat was ganz Liebenswertes, irgendwo Weiches, also dem Leben trotz allem noch offen gegenüberstehendes. Und auch wenn dann der Lipinski sozusagen aus der personalen Perspektive beschrieben wird, ist das auch mit so einem erstaunlich menschenfreundlichen, warmherzigen, das Leben irgendwie liebenden Humor. Mhm. Und gleichzeitig ist das Buch alles andere als naiv und überhaupt nicht so, dass es wegschaut gegenüber Leid und den psychischen Auswirkungen von politischen Dingen auf Menschen. Und ist auch ein bisschen ein Denkmal für einen Menschen, der mit relativ früh zerrütteter Gesundheit sich für eine Sache, kann man sagen, aufgeopfert hat, die sowas Ideelles hat, nämlich die Idee eines ukrainischen Staates. Er wollte, dieser Lipinski wollte da eine Monarchie, weil er das gesagt hat, für eine Demokratie sind die Leute noch nicht weit genug.
Mhm.
Und der aber verarmt, krank, bitter, ungehört sterben muss und der ähnlich wie die Ich-Erzählerin eigentlich sehr isoliert ist. Und das ist, naja, einfach auch eine tragische Geschichte, die aber nicht so erzählt wird, als ob Tragik alles ist, was das menschliche Leben ausmacht, sondern es gibt wirklich diesen Humor, es gibt diese Wärme, es gibt einen liebevollen Blick, der aber überhaupt nicht korrumpiert ist, so nach dem Motto, ja, ich rede mir jetzt irgendwas schön oder ich rede mir jetzt das Verhalten von Menschen schön. Aber es ist wirklich kein Schwarz, keine schwarze Brille, kein böser Blick. Und das ist eine ganz tolle Haltung allein schon mal. Dann finde ich auch, dass das oft gut geschrieben ist. Dass, fangen wir mal mit diesen Lipinski-Sachen an. Ne? Es ist immer so das erste Kapitel, müssen wir vielleicht mal sagen.
Ja, das Formale.
Da steht 2016, ne, da hören wir dann so ein bisschen was über die Entstehung des Buches aus dem Mund der Autorin oder Ich-Erzählerin. Dann kommt ein nächstes Kapitel 1931, das sind so die letzten Lebensjahre von, das letzte Lebensjahr von Lipinski und dann springt das so zwischen den Zeiten hin und her.
Mhm.
Und in den Lipinski-Passagen finde ich sehr eindrucksvoll, dass das sehr erzählerisch ist. Und das auf mich unglaublich intelligent wirkt, wie die Autorin das Wissen, was sie über Lipinski gesammelt hat, die Zeitungsberichte, die Briefe, die Korrespondenz, die Schriften, die er hinterlassen hat, auf so eine lockere Weise in so eine, ja, so einen historischen Roman, der sehr zugänglich ist, einbettet. Ich weiß jetzt nicht, was dazu gedacht ist. Also ich konnte das jetzt nicht recherchieren, wie exakt dann alle Briefzitate sind. Mhm. Aber es ist nicht nur, dass sie unglaublich viel über diesen Lipinski zu wissen scheint und damit ganz locker umgehen kann, sondern auch über die Zeit und die Regionen und die Zeit läuft und die Politik und das alles so im Nebensatz reinbringt. Also wie zum Beispiel, dass ein Milliardär namens Wrigley das Kaugummi, die in den USA die Leute 100 Millionen dazu gebracht hat, Gummi zu kauen.
Ja.
Und so, was dann ein Bekannter dem Lipinski in einem Brief schreibt. Und diese kleinen Details, die so überhaupt nicht den Textfluss und das Narrative stören, beeindrucken mich einfach, weil ich denke, die hat ihren Stoff total im Griff gehabt.
Ja, ja.
Das ist richtig intelligent gemacht und ohne Bildungshuberei merkt man hintergründig, scheiße, ist sie schlau. Mhm. So, und hat sie da das toll gesammelt und das so fließen lassen. Und die Passagen, die dann so aus der Ich-Perspektive geschrieben sind, die finde ich deswegen stark, weil die oft was so philosophische Gedanken haben. Also die stellt sich sehr viele Fragen, diese Figur, und die ist in einer existenziellen Krise. Und zwar ist das eine Krise des Geistes. Das ist einfach das, was Menschen passieren kann, die Ressourcen dazu haben, dass sie sich einmal fragen, was ist das hier überhaupt?
Mhm.
Die Welt, das Leben, wer bin ich? Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das ist einfach eine Erschütterung über das Sein.
Mhm.
Das ist eigentlich die Grundlage aller Philosophie, dass man die Sachen eben nicht für gegeben annimmt, sondern sich sagt, hä? Wo kommt das denn her?
Mhm.
Ne? Warum habe ich einen Körper? Warum gibt es die Erde? Warum weiß ich nicht, was das hier eigentlich, also woher das alles kommt, wohin das alles geht? Ich weiß super wenig. Warum muss ich sterben? Das weiß ich irgendwie.
Mhm.
Das ist etwas, was so den Menschen aus seiner Normalkonfiguration extrem rausreißen kann. Und das ist etwas, was hier dieser Ich-Erzählerin passiert und was ich gut nachvollziehen kann. Und die geht da eigentlich in einen ziemlich dunklen Tunnel rein in ihrem Leben, beschreibt das aber auch nicht weinerlich irgendwie betroffen, sondern auch mit dieser weichen, milden Haltung wieder.
Und fast humorvoll auch
wieder. Und auch fast humorvoll. Ja. Und das finde ich schon ganz schön überzeugend. Ja, wie ging es dir damit? Sowohl mit dem Lipinski-Teil als auch mit dem Autorinnen-Teil, sagen wir mal. Ist ja auch Autofiktion mal wieder. Aber in dem Falle eine, die mir gefällt.
Ja.
Die mir taugt und zusagt.
Ich bin oft erstmal zurückhaltend, wenn es um historische Romane geht, weil ich ganz oft finde, dass sowas eine komische Künstlichkeit hat, die dann eher beschreibend und nicht erzählend ist, wo ich das Gefühl habe, da könnten jetzt einfach Informationen reingeballert werden, um etwas zu erklären. Und das ist hier aber nicht, also es ist wirklich, uns wird die Zeit so erzählt, wie sie einfach stattgefunden hat. Und ich glaube das und ich hinterfrage das beim Lesen nicht. Und das ist dann erstmal ein sehr gutes Merkmal, dass ich merke, ich lese das nicht mit den Augen von, ist das jetzt ein Sachtext und jemand versucht daraus Literatur zu machen.
Ja.
Und ich finde auch, dass dieser Lipinski auch so eine kluge, schelmische Art hat. Und ich finde, die Ich-Erzählerin wie auch den Lipinski eint, dass beide so einen kleinen Wahnsinn haben.
Ja.
Und den ich ursympathisch finde. Also einmal seine Haltung, ich setze mich jetzt einfach für einen Staat ein, der zwar nicht meiner ist, aber das ist ja logisch.
Ich bin Pole, aber ich fühle mich als Ukrainer und ich möchte, dass die Ukraine wieder existiert.
Ja, genau, und einfach aus Logikgründen.
Das ist einfach nur fair und logisch.
Ja. Er sagt zwar auch, dass Frauen nicht wählen gehen sollten, weil Frauen sind ja nicht gebildet genug, um zu wissen, was sie wählen sollten. Das fand ich sehr lustig.
Ja.
Wo dann seine Geliebte meint, doch, Frauen können auch lesen.
Ja.
Aber trotzdem hat er so einen sehr menschenfreundlichen Blick eigentlich, der aber so aus einer...
Bisschen verstiegen ist er aber, ne?
Also schon fast was autistisch-logisches hat. Und das finde ich aber sehr sympathisch.
Ja.
Also das ist so ein Charakter, wo ich denke, jawohl, ich verstehe, warum ich ihm folge. Und ich folge ihm auch wirklich sehr, sehr gerne. Und ich lerne dadurch die Zeit. Ich habe oft Probleme damit. Also ich war zum Beispiel sehr, sehr schlecht im Geschichtsunterricht früher, weil ich Probleme habe, Kontexte zu verstehen, wenn mir einfach eine Information genannt werden. Und für mich ist aber das Lesen von sowas total hilfreich, weil ich mit einer Person mitgehen kann und es
sinnliche Erfahrungen gibt und Emotionen, nicht einfach nur ein Briefwechsel oder so oder Verträge, ne, die man dann studiert und dann sagt so, ach, und das ist jetzt Geschichte, dass der eine Kaiser mit dem anderen Kaiser den Vertrag gemacht hat.
Oder schrecklich, so, ne? Also ich kann mir darunter nichts vorstellen und so hatte ich dann doch ein Gefühl dafür, was die Ukraine, oder so ein Mini-Hauch von Gefühl, was die Ukraine mal war und sein wollte. Und zu den Ich-Passagen von Tanja Maliatschuk, mich hat diese romantische Ader in sie ein bisschen gerührt. Also es wird ja auch anhand von drei Männergeschichten erzählt, also drei Beziehungen, die alle drei gescheitert sind auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich meine, auch bei Lipinski gibt es ja auch so eine große Liebesgeschichte und ganz oft, also es ist ja ein schmaler Grat, Liebe oder auch zerbrochene Liebe zu erzählen, ohne dass es kitschig wird. Und das gelingt ihr aber. Also ich war
kann ich auch unterschreiben.
Genau, richtig gerührt. Und ich verstehe auch, warum sich diese Ich-Erzählerin diese Helden- oder Nicht-Helden-Geschichte raussucht, um sich getröstet zu fühlen in ihrem eigenen Leid. Also sie ist ja richtig vernarrt in diese Figur und möchte da ja immer noch mehr herausfinden. Und man könnte das ja hinterfragen, was es mit ihrem, wie das mit ihrem Leben zusammenhängt. Ich meine, diese Gemeinsamkeiten so, oh, wir haben den gleichen Geburtstag und oh, ja, er war in meiner gleichen Heimatstadt wie ich. Das sind ja keine, also es ist ja kein Grund, um sich in eine historische Figur zu vernarren. Es ist, glaube ich, eher so diese, da war mal jemand, der hätte ein Held sein können, wurde es aber nicht. Und vielleicht sieht sie sich auch so. Und das konnte ich nachvollziehen. Mhm. Und das hat so was Sehnsuchtsvolles, wo ich auch die Ukraine als Staat auch so wahrnehme, so was starkes Sehnsuchtsvolles. Und ich finde, also Lipinski ist irgendwie eine Figur der Sehnsucht, die Ukraine eine Figur der Sehnsucht und aber auch die Ich-Erzählerin als Sehnsucht. Und alles wird nicht erfüllt. Also es gibt keine Erfüllung in dem Sinne. Und das hat mich berührt zurückgelassen.
Ja. Dazu noch eine Frage, bevor ich nochmal meinen eigenen Blick auf die Verzahnung von dem Leben der Ich-Erzählerin und dem Lipinski zum Besten gebe. Du sagst, dieser Mann hatte irgendwie das Zeug zum Helden, wurde aber kein Held, aber irgendwo ist er doch ein ukrainischer Volksheld. Weißt du zufällig, wie der heute besprochen wird, ob der in der Ukraine ein sehr wichtiger Name ist oder ob der eher so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und die Tanja Maljatschuk hat dem ein Denkmal gesetzt und den ein bisschen aus der Versenkung geholt. Weil der einer der frühen Menschen war, die für den heutigen ukrainischen Staat gebrannt haben, aber sich damals nicht so richtig durchsetzen konnte und auch sagen wir mal, publizistisch dann eher ein bisschen untergegangen ist. Weißt du das zufällig?
Ja, ich bin da nicht so richtig schlau geworden, weil ich jetzt natürlich nur so deutsche Wikipedia-Seiten gelesen habe. Ich meine,
immerhin hat der Mensch einen langen deutschen Wikipedia-Eintrag.
Ja, auf jeden Fall.
Also so ganz, ganz unbedeutend kann er nicht sein.
Nee, ich weiß aber nicht, wie er dort wahrgenommen worden ist. Das weiß ich tatsächlich nicht.
Also er wird als ukrainischer Volksheld bezeichnet. Ich glaube, dass der posthum dann doch zu Ruhm gekommen ist, was ja jeder Schriftsteller und jede Schriftstellerin vielleicht auch nochmal hofft.
Das
ne?
stimmt.
Ja, also das ist eine.
Aber nicht zu Lebzeiten. Und das ist natürlich ja auch einfach eine.
Nee, er stirbt eigentlich mit dem Gedanken, dass das alles nicht besonders gut gelaufen ist. Oder dass er sich aufgeopfert hat für etwas, was nicht realisiert werden kann, weil es eigentlich an den Leuten scheitert.
Ja.
Und das ist auch etwas Interessantes, nämlich das ist ein Idealismus, der daran zerbricht, dass die Menschen nicht so sind, wie sie sein sollten. Da ist am Ende ein ganz toller Satz. Den muss ich gerade mal raussuchen. Verdammt. Ich muss es aus dem Gedächtnis machen. Mhm. Er wird immer wütender im Alter und immer bitterer, weil er immer besser weiß, wie die Welt sein sollte und wie die Menschen darin leben sollten, sie es aber einfach nicht tun. Mhm. Und das ist ja das, was ein Idealist umtreibt. Er hat eine Idee, wie das Leben sein könnte. Und diese Idee ist, glaube ich, für viele Menschen sehr hilfreich, weil wenn wir gar keine Visionen hätten, wie wir auch leben könnten, würden wir uns vermutlich nicht weiter bewegen. Aber gleichzeitig ist es hochgradig qualvoll, wenn du den Soll-Zustand mit dem Ist-Zustand vergleichst und denkst, ja, ey, die Menschen, was zur Hölle?
Ja. Ja,
warum jetzt diese Wahlentscheidung? Warum geht ihr jetzt in diesen Krieg? Warum macht ihr das? Ne? Warum lasst ihr euch von dem an der Nase rumführen? Warum lest ihr diesen Scheiß? Und so weiter und so fort. Ne? Und das ist natürlich auch ein aufrüttelndes Thema, ein klassisches Thema eigentlich, das Leiden des Intellektuellen in der Welt. Ne? Dass man da sitzt und man weiß es eigentlich besser oder glaubt es besser zu wissen. Man hat eine Vorstellung, was für den Menschen gut tun würde und guckt nur um sich herum, wie die Menschen sich in die Fresse hauen. Man denkt, warum, 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 warum? Und das ist natürlich ja so humorvoll wieder geschildert, wie es tragisch ist. Ne?
Ja, ja.
Die Verbindung von den beiden Leben interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Mir ist das egal, warum die über den Lipinski forscht. Ich kaufe das einfach ab. Ich denke einfach, ja, da ist eine etwas ungewöhnliche, kauzige Frau, die ein paar unglückliche Liebesgeschichten hat und dann eine Angststörung entwickelt und sich in so eine historische Figur vernarrt und alles darüber wissen will. Das reicht mir. Also
das witzig,
muss mir gar nicht erklärt werden,
ja,
mehr. Ne?
Doch, ich hatte am Anfang damit Schwierigkeiten beim Lesen. Also für mich, ich habe da erst, als ich dann das Buch weggelegt habe, habe ich kurz überlegt, finde ich das jetzt doof oder finde ich das gut? Also
ja,
es war so, es hätte beides sein können. Und weil ich wirklich dachte, ach, ich finde das jetzt auch ein bisschen künstlich zu sagen, unsere Leben gehören jetzt zusammen zwischen zwei Buchdeckeln.
Ja.
Also so, das hat sich, ja, es hat mich beim Lesen teilweise ein bisschen gestört, dass ich dachte, was willst du eigentlich erzählen? Willst du so die eine Geschichte erzählen oder die andere und wie gehören die beiden zusammen? Und erst als ich dann das Buch weggelegt habe.
Das ist der Lektorinnenblick.
Ja, ein bisschen, bisschen vielleicht.
Dass man sagt, so, was denken die anderen Leser darüber?
Ja, oder dass
wie
ich dachte.
Wie gehören die Geschichten zusammen?
Ja, wie gehört das zusammen? Warum auch genau diese Dramaturgie? Also die, es ist ja nicht, also ihre Geschichte wird so ein bisschen chronologisch erzählt, aber
seine eher sprunghaft.
Seine eher sprunghaft. Auch das ist vielleicht nicht so ganz einheitlich. Und ich, also da habe ich ja immer ein bisschen so einen Blick drauf, so wie es etwas erzählt. Und ich finde die Form deswegen nicht komplett geglückt. Also beim einen ist es mir zu wenig sprunghaft und beim anderen ist es mir zu viel sprunghaft. Und ich glaube, gerade bei dem historischen Teil hätte ich mir vielleicht weniger Sprunghaftigkeit.
Aber es ist doch, es ist endet da, wo es anfängt.
Ja, das
am
stimmt.
Ende. Es ist eine Kreisbewegung.
Es ist eine Kreisbewegung.
Und dazwischen, das ist so ein bisschen filmisch. Also ich finde, wir fangen mit dem Sterbenden an und dann gehen wir zurück so in seine Anfänge, wie er an der Universität aufschlägt, wie er die Casimira kennenlernt und so weiter. Ne?
Ja.
Und dazwischen springt das gar nicht so sehr. Es ist doch auch relativ chronologisch erzählt, wenn du mal drauf achtest.
Ja.
Ja,
vielleicht kommt es mir nur so vor, weil
es ist bruchstückhaft.
Ja, das stimmt.
Ne? Es ist, also manchmal fehlen 5 Jahre oder so, ne? Das macht das ein bisschen, ja, fragmentarisch.
Ja, und ich glaube, weil ich einfach nicht diese Zeit gut genug kenne, ist es dann für mich kein kleiner Sprung, sondern dann ein größerer, oder ich habe dann muss mich dann mehr anstrengen oder so, oder ich brauche immer wieder ein bisschen reinzukommen. Das habe ich schon gemerkt beim Lesen.
Also ganz unanstrengend ist das nicht.
Nee.
Das würde ich auch sagen.
Ja.
Weil, ne, also wenn man jetzt mit der Geschichte und den Regionen nicht viel am Hut hat, dann ist das auch immer so, was, wie, jetzt irgendwie Vorkarpaten, Wien, und dann sind sie da plötzlich in einem Kiew, das aber weder zu Russland gehört noch zur Ukraine. Was ist das denn jetzt so? Ne? Also,
und dann immer die ganzen Namen, die natürlich für mich
sehr
nicht
geläufig Namen,
sind.
Die,
und, so.
Und dann auch noch mit diesen russischen, immer der Sohn des, ne, diesen Witsch.
Ja.
Das ist nicht ganz ohne, das gebe ich zu. Mich hat gleich am Anfang aber was beeindruckt, nämlich zu der Frage, was hat eigentlich das Leben vom Lipinski mit der Ich-Erzählerin hier zu tun? Ich lese mal den Anfang des Romans vor.
Ja.
2016, im Bauch des Blauwals. Wieso gerade er? Das ist die schwierigste Frage auch für mich selbst. Wie bin ich darauf gekommen, über ihn zu schreiben? Was verbindet uns? Meine Antwort ist, nichts. Und da war ich schon versöhnt und dachte, cool.
Ja, das stimmt.
Wenn sie gleich am Anfang sagt, meine Antwort ist nichts. Das ist doch super. Also, und das finde ich gerade das Schöne. Man kann sich doch mal für einen Menschen interessieren, wo es keine klare Verbindung gibt, außer vielleicht, wie du es genannt hast, irgendeine romantische Sehnsucht, eine Schwärmerei. und dann fängt man an, sich zu interessieren, und je tiefer man einsteigt, umso mehr entstehen dann vielleicht Verbindungen.
Ja, das stimmt.
Also das ist sozusagen, der Weg entsteht beim Gehen. Und es ist nicht so am Anfang, oh, ich wollte unbedingt über den und den, sondern vielleicht durch Zufall, ne? Es hätte auch jemand anders sein können. Und das finde ich aber gerade glaubhaft und schön. Und ich brauche dann, da habe ich genau die gegenteilige Kritik, ich brauche dann manchmal spätere Erklärungen, was wo damit zu tun hat, gar nicht so sehr. Wo das dann auch so ein bisschen, also ich finde manches von dem Philosophieren auch ein bisschen entweder zu viel in kurzer Zeit und dann nicht tiefer ausgeführt. Und oder auch manchmal zu vage, also irgendwie, was ist jetzt mit Erinnerung vergessen, der Blauwal, ich
rette den Lipinski. Oh, das hat mich ein bisschen genervt, der Blauwal als Erinnerung.
Ja, genau, das also da habe ich eher Probleme.
Ja.
Für mich wäre es völlig okay gewesen, eiskalt zu sagen, es verbindet mich nichts mit dem, aber ich habe trotzdem jahrelang über den geforscht.
Ja.
Und man als Leser kriegt man das hingeworfen und guckt sich selber an, was verbindet mich denn mit den beiden und was könnte die untereinander verbinden, was haben Menschen Identitäten, Kulturräume überhaupt miteinander zu tun. Und am Ende bleibt vielleicht sowas Tragikomisches, so das Scheitern des Menschen in der Welt, was ja so auch dann uns schon wieder zu Beckett führen würde, zu Molloy fast.
Ja, das stimmt, das
auch wenn
stimmt.
Auch wenn das hier nicht diese Art von Tonalität hat, gar nicht.
Nein, es hat einen viel sanfteren Ton. Und ich glaube aber auch, also beim Lesen bin ich auch manchmal über bestimmte, ich sag mal so, angehaucht blumige Formulierungen gestolpert, wo ich dachte, das geht mir jetzt zu sanft und auch.
Aber es ist ja aus dem Ukrainischen übersetzt und es ist ja manchmal so, dass unterschiedliche Länder und Kulturräume auch ein anderes Gespür für Blumigkeit, Pathos und so haben. Das fängt ja schon in Frankreich an.
Das stimmt.
Dass es da ein anderes Gefühl gibt, wo wir sagen würden, jetzt ist es kitschig, wo die sagen würden, nee, das ist geile Emotionen.
Das haben wir aber in dem anderen Buch gar nicht, das wir noch vorstellen werden.
Abwarten.
Ich möchte trotzdem eine Stelle vorlesen. Also ich fand auch diese Lipinski-Liebesgeschichte einfach auch, die hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand es gut, auch eine Lesestelle zu haben aus genau diesem Lipinski-Teil, damit man auch so einen Blick dafür kriegt, wie lebendig sie das erzählt. Als die Verlobten alleine zurückblicken, beobachtete Casimira teilnahmslos eine Biene, die eben zum leicht geöffneten Fenster hereingeflogen war und nun den Weg hinaus nicht mehr fand. Die unbehagliche Stille im Zimmer wurde so drückend, dass einem schwarz vor den Augen werden konnte, aber keiner der beiden vermochte etwas zu sagen, um sie zu durchbrechen. Der neue Status ihrer Beziehung war ungewohnt und abschreckend. Die Biene flog hektisch gegen die von den Pfingstferientagen blitzblank geputzte Fensterscheibe. Casimire wartete. Endlich brummte Lipinski, das Frauenwahlrecht würde Sinn machen, wenn Frauen eine ebenso gute Bildung erhielten wie Männer. Ohne Bildung ist das Wahlrecht wertlos. Woher sollten die Frauen wissen, wen sie wählen sollen, wenn sie weder lesen noch schreiben können? Natürlich würden dann ihre Männer für sie entscheiden. Die Frauen können lesen und schreiben, widersprach Casimira hitzig. Ich sage nicht, dass alle Frauen nicht lesen und schreiben können, aber viele, Lipinski verstummte. Casimire lief zum Fenster und öffnete es weit, um die Biene hinauszulassen. Die Biene aber flog in den obersten Winkel zwischen Rahmen und Scheibe und verstummte. Lipinski kam herbei, um zu helfen. Ich brauche keine Hilfe. Aber sie wollte, dass er half. Lipinski machte sich daran, das Insekt aus seinem Versteck zu scheuchen, doch so ungeschickt, dass ihm die Biene in den Kragen flog. Ein jäher Schmerz durchfuhr seinen Körper. Lipinski fasste sich an den Hals und heulte auf, als hätte sich durch den Stich mit Bienentollwut infiziert. Casimira half ihm, sich auf das Sofa zu legen und flüsterte, was ist passiert, Waschler? Ich lass den Arzt rufen, aber sag mir, was passiert ist. Ja, lass ihn rufen. Lipinskis lautes Schreien ging in prämortales Stöhnen über. Aber vielleicht ist es schon zu spät. Ich sterbe, ich bekomme keine Luft. Casimira, sterbe. Sein blasses Gesicht war schweißüberströmt, seine Hände wurden eiskalt und sein Blick starr. Um Himmels Willen, kannst du mir sagen, was los ist? Die verdammte Biene hat mich hier in den Hals gestochen. Und er bog seinen Hemdkragen zur Seite, um ihr die Stelle zu zeigen. Casimire stieß Luft aus. Sie wollte loslachen, tat es aber nicht. Stattdessen beugte sie sich plötzlich über ihn und küsste ihn auf den Mund.
Wundervolle Stelle.
Ja.
Toll ausgewählt. Danke, Nefeli. Bevor wir zum nächsten Buch kommen, will ich noch auf einen Artikel hinweisen, den Majatschuk 2014 geschrieben hat. Der ist auf Zeit Online veröffentlicht. Da kann man den auch noch lesen. Der heißt Russland, mein Russland, wie liebe ich dich? Und der ist deswegen interessant, weil der ja, vor 11 Jahren geschrieben worden ist und damals, als die Krim von der russischen Armee eingenommen worden ist. Und ja, aktueller nicht sein könnte, wenn man verstehen will, wie sich viele Menschen in der Ukraine von Russland behandelt fühlen. Nämlich, man wird Bruder genannt auf der einen Seite, aber dann wieder als Faschist verteufelt. Man ist angeblich Russe und hat deswegen aber auch gar kein Mitspracherecht, ob man eingemeindet wird oder nicht. Die Geschichte, dass unter Stalin eine ganz schlimme Hungersnot in der Ukraine ausgelöst worden ist, mit Absicht, der Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind, wird in Russland sozusagen totgeschwiegen und verneint. Und die alle Bemühungen, ukrainische Kultur als was Eigenständiges zu sehen, als Verrat betrachtet. Und es ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie so eine toxische Beziehung mit einem Menschen, der dir sagt, ich liebe dich, aber du musst alles tun, was ich von dir verlange, sonst hau ich dir die Fresse zu breit. Und das bringt sie da gut rüber und das ist 11 Jahre her und damals haben schon viele ukrainische Intellektuelle vor der Aggression Russlands gewarnt. Und es ist in Deutschland nicht groß angekommen. So. Und auch jetzt hat man halt den Eindruck, dass es zwar ein weites Bewusstsein dafür gibt, dass es ein Angriffskrieg ist, dass es eine völkerrechtswidrige Invasion ist, dass es viele Verbrechen gibt, die da stattfinden und ist auch beeindruckt von der Tapferkeit, mit der sich ukrainische Menschen da verteidigen. Aber so ganz den Ernst der Lage und was das mit Europa und dem Westen zu tun hat, haben viele in Europa anscheinend immer noch nicht verstanden. Und auch wenn die Politiker wie Macron oder auch jetzt Merz da sehr deutliche Worte sprechen, die Taten fehlen so ein bisschen. Ja. Ne, also stattdessen hat man anscheinend irgendwie immer Angst, dass bloß nicht, dass es zu Putin eskaliert. Und dann denkst du, ob der eskaliert oder nicht, das das kann euch doch nicht irgendwie beeindrucken. Das kann doch nicht die Maßgabe eurer Politik sein, sozusagen. Ne? Und man hätte viel früher viel mehr machen können, um dem Einhalt zu gebieten. Und das war dann doch ein bisschen mau. Und jetzt ist die Situation halt schwieriger geworden mit dieser Flitzpiepe im Weißen Haus und ihrem ausgesuchten Kabinett an Inkompetenten. Das ist schon ja schwierig. Und ich bin gespannt, wie gut sich Europa jetzt zusammenrauft und sieht, dass wir doch Werte haben, die es absolut wert sind, verteidigt zu werden. Nämlich zum Beispiel Literaturhäuser, in denen man sich sicher fühlen kann und auch im Großen und Ganzen sagen kann, was man will. Im Großen und Ganzen.
Ja, ja und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie wichtig, dass man auch nach 3 Jahren Kriegsnachrichten nicht abstumpft und sich denkt, naja, dann ist es halt einfach so. Also, sondern dass man immer wieder sich vergegenwärtigt, da sterben Menschen, da ist also jeden Tag Leid und es ist auch trotzdem wichtig, da auch einfach weiterhin hinzugucken und nicht einfach zu sagen, das ist jetzt Alltag.
Ja, gut, ne? Klar, es sterben auch Menschen im Jemen, da wird gerade gebombt. In Syrien ist die Lage auch alles andere als rosig, da werden von Islamisten, Christen, Drusen, Aleviten reihenweise umgebracht. Da schaut die deutsche Bevölkerung auch weg, was im Gazastreifen los ist. Also man hat auch nur immer eine begrenzte Aufmerksamkeit für und Sudan gar nicht erwähnt. Ne? Aber natürlich ist die Ukraine näher an uns dran und wir haben auch einfach mehr Flüchtlinge aus der Ukraine als aus dem Sudan hier. Aus Gründen. Und da könnte Europa am ehesten etwas machen.
Eben, ne? Es ist ein bisschen mehr unsere Mitverantwortung, sagen wir mal so.
Ja, zumal Russland im Prinzip dem sogenannten freien Westen im Prinzip den Krieg erklärt hat. Ja. Und dann muss man das auch ernst nehmen, denke ich. So,
wie?
Ja.
Naja.
Ich kann nur auf das Werk von Tanja Maljatschuk verweisen und auch auf ihre Texte und Essays, ihre Kolumne für die Deutsche Welle. Und halt eben diesen Text bei Zeit Online, Russland, mein Russland, wie liebe ich dich, werde ich in den Shownotes auch verlinken. Kommen wir zum nächsten Buch, ja?
Richtig.
Richtig. Ich habe mitgebracht von Natascha Wodin, sie kam aus Mariupol. Warum habe ich dieses Buch mitgebracht? Das erkläre ich, bevor ich sage, worum es geht. Das ist auf Deutsch erschienen im Rowohlt Taschenbuch Verlag. Und bei Rowohlt arbeitete einst die wundervolle Maren Christopeit. Die war die Assistenz meines Lektors von Markus Gärtner und hat da viel Korrespondenz gemacht und sich um die Belange der Autoren und Autorinnen gekümmert. Und einmal sprach ich mit ihr bei so einer Wohnzimmerlesung bei Isabel Bogdan, wo immer bei Getränken und Häppchen irgendjemand was vorgelesen hat und danach gab es Gespräche. Und da hat mir diese Maren Christopeit in einer leidenschaftlichen, glühenden Rede Natascha Wodin ans Herz gelegt und gesagt, Anselm, du musst lesen, sie kam aus Mariupols, eines der besten Bücher, die wir bei Rowohlt in den letzten Jahren gemacht haben. Und das ist auch was für dich, da bin ich mir sicher. Es ist ein ganz unerschrockenes Buch, es ist ein Buch, das absolut da hingeht, wo der Schmerz ist, wo die Abgründe sind, das davor nicht zurückscheut und sich auch tief in Soziologie und Psychologie und Historie reinwühlt. Und bitte, bitte, lies es. Ich habe es mir sofort zuschicken lassen, habe es dann angefangen zu lesen und nach 50 Seiten gesagt, ohne mich.
Wirklich?
Und habe es wieder weggetan. Also, oh nee, ey, diese ganzen Namen und dann diese komische Recherche und das ist dann auch relativ viele Phrasen, so wie ein Tropfen auf den heißen Stein und es fiel mir wie Schuppen von den Augen und so. Und ich dachte, bevor ich jetzt meine gute Meinung von Maren Christopeit auf den Müllhaufen werfe, lese ich das mal lieber nicht weiter.
Ah, wann war das?
Oh, vor 2, 3 Jahren.
Also noch nicht so lange, okay.
Nee, noch nicht so lange her. Und dann lag das Buch da immer und rief manchmal so, Anselm, ja. Anselm. Und da habe ich gedacht, so, jetzt wollen wir über die Ukraine reden. Mariupol liegt in der Ukraine. Natascha Wodin ist in Deutschland geboren. Die Mutter war Ukrainerin, der Vater auch, aber sie ist halt in Deutschland geboren. Der Name ist auch ein bisschen eingedeutscht. Das wird auf Ukrainisch anders geschrieben, klar. Also, ich warte, da wurde sie irgendwie, glaube ich, in jungen Jahren zu angehalten, das so zu machen. Und ja, habe ich gedacht, ja, jetzt schlage ich das Buch nochmal vor und zwinge mich selber dazu, es doch nochmal ganz zu lesen. Und ziehe Nefeli damit hinein. Ja, noch ganz kurz, worum es geht.
Genau.
Es ist ja eher etwas autobiografisches, was biografisches. Die Ich-Erzählerin, die ja eigentlich Natascha Wodin ist, recherchiert über ihre Mutter. Diese Mutter hat sich im Alter von 36 Jahren umgebracht. Da war Natascha Wodin, glaube ich, 11. Und diese Mutter ist 1944 von den Nazis nach Deutschland verschleppt worden und in einem der vielen, vielen Zwangsarbeiterlager gewesen, wo sie, glaube ich, auch ihren Mann kennengelernt hat. Nein, die sind zusammen dahin gekommen. Mhm. Die kannten sich schon vorher. Und sie wollte mal wissen, was es mit der Geschichte ihrer Mutter auf sich hatte und geht dem dann nach und beleuchtet dabei aber auch noch andere Menschen aus der Familie, wie zum Beispiel ihre Schwester Lydia, also die Schwester der Mutter. Und die nicht in einem deutschen Arbeitslager, sondern in einem russischen gewesen ist. Und in 4 Teilen erzählt sie im ersten Teil von der Recherche eigentlich, wie sie diese Sachen zusammenträgt. Im zweiten erzählt sie das Schicksal dieser Lydia. Dann im dritten das ihrer Mutter. Und im vierten kommt sie dann selber ins Spiel als Tochter, die im Zwangsarbeiterlager gezeugt worden ist. Und dann, nachdem der Zweite Weltkrieg ja durch die Amerikaner entschieden wurde, in Deutschland bleibt und da in solchen Ghettos aufwächst für so sogenannte Displaced Persons. Und dann berichtet sie, wie sie ihre Kindheit da erlebt mit ihren schwer traumatisierten Eltern und wie sie den Selbstmord der Mutter erlebt. Und so fügt sich dann wieder so von der älteren Frau, die recherchiert, über die Schwester und die gezeichnete Mutter der Bogen hin zu der Ich-Erzählerin und ja, ihrer Prägung, woher sie kommt, was sie mitbestimmt hat, mitgeprägt hat und was auch der Anlass ist für sie nochmal, ja, diese Geschichte aus dem Dunkel zu holen und ihrer Mutter ein spätes Denkmal zu setzen und damit auch all den Menschen, die in diesen deutschen Zwangsarbeiterlagern zerbrochen worden sind. Und sie sagt irgendwann mal, ja, wie viel Lager dieser Art glaubt ihr, gab es? 200 oder 2000 und dann sind es 42.500. Also viel mehr, als man wusste, auch viel mehr, als im Geschichtsunterricht oft behandelt wird, viel mehr, als den meisten Leuten bis heute bewusst ist. Ja. Und es zeigt auch, dass eigentlich jede Ortschaft in Deutschland, die ein bisschen größer war, in ihrer Nähe so ein Lager hatte. Und eigentlich jeder Deutsche wissen musste, dass es zumindest diese Lager gab. Wie schlimm es dann jeweils darin war, wusste vielleicht nicht jeder einzelne Deutsche, aber man musste doch sehr viel mehr gewusst haben, als im Nachhinein oft behauptet worden ist. Mhm. Nach dem Motto so, ja, das haben wir alles nicht gewusst, dass das so schrecklich ist und dass die Nazis so grausam sind. Ja, das zum Inhalt des Buches, das mit 400 Seiten oder 360 Seiten daherkommt und zum Glück am Ende einen Familienstammbaum hat, den ich aber erst sehr, sehr spät entdeckt habe. Ja, denn das sind doch einige Namen und auch wieder viele für uns nicht so geläufige Namen, die eben russisch oder ukrainisch sind. Wie ist es dir mit dem Buch ergangen?
Also, ich kannte das Buch nicht. Ich habe nur mitbekommen, dass es den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat und habe damals ein Foto von der Autorin gesehen.
Die übrigens laut Maren Christopheit auch ein unglaublich beeindruckender und freundlicher Mensch sein soll. Das wollte ich noch erwähnen, ja.
Das hatte ich damals mich auch wahrgenommen und dachte irgendwie, die sieht aber irgendwie warmherzig und klug aus. Und deswegen, also ich hatte sie als Autorin auf dem Schirm, habe aber das Buch noch nicht gelesen gehabt, hätte es wahrscheinlich auch noch nicht gelesen gehabt. Ich habe das angefangen zu lesen und war erstmal sehr angestrengt, eben durch die Recherchen, weil ich mir auch Namen nicht gut merken kann.
Also du verstehst, warum ich nach 50 Seiten abgebrochen
habe.
Ja,
ich verstehe das.
Danke.
Ich verstehe das. ich finde es aber auch, also ich habe mich dann auch gefragt, warum der Stammbaum auf der letzten Seite ist, aber es macht natürlich auch Sinn, weil man wird ja mitgenommen von Natascha bei dieser Recherche und sie stößt dann von einer Person auf die nächste und dann auf die andere und so wird es dann halt immer langsam klarer und klarer und was ja richtig toll ist, ist ja diese Figur Konstantin, also sie stößt ja per Zufall auf ein Forum von so einem ukrainisch-griechischen Konstantin, der sich eben...
In welcher Stadt ist das? Ist das in Mariupol und die haben
ich weiß es gar nicht, wo der ist, das habe ich in meinen Unterlagen jetzt auch nicht beschrieben, aber auf jeden Fall im Grunde in seiner Freizeit, also morgens bevor er zur Arbeit fährt und auch abends, setzt er sich hin und kümmert sich eigentlich darum, dass Angehörige ihre anderen Angehörigen finden können, weil natürlich, das ist ja das Lebensschicksal von den meisten Ukrainer.
Ich glaube, diese Plattform heißt Azovskriegs und Mariupol liegt am Asowschen Meer und das sind eben die griechischstämmigen Bewohner der Stadt, um die es da eigentlich geht, aber man kann dann eben auch andere Angehörige suchen lassen, dieser Konstantin. Ja, erzähl weiter, wie es dir mit dem Buch
ergangen
ist.
Und ich glaube, Konstantin war für mich einer der freudigen Figuren des Buches, weil ich dachte, das rührt mich, wenn jemand so selbstlos einfach nett ist und einfach so hilfsbereit ist und ähnlich wie Lipinski einfach sagt, ich mache das jetzt. Ich habe zwar keinen vielleicht persönlichen
Nutzen. Ich habe eher Schaden
genau,
davon.
Genau, ich habe eher
geht's.
Arbeit damit, aber los geht's. Und natürlich, also was ich an dem Buch gerade gut fand, ist, wie Natascha Wodin, die ja von ihrer Mutter nur eine Information hat, und zwar, das ist diese eine Frau, die aus Mariupol kommt und mehr weiß sie eigentlich nicht über ihre Mutter wirklich. Und dass sie aber auch immer wieder so ein Zweifeln kommt, was genau möchte ich eigentlich finden? Also wann hört eigentlich meine Reise für mich eigentlich auf? Habe ich eigentlich eher Schaden davon, wenn ich dann Familienschicksale erfahre? Weil natürlich, es ist sehr brutal, was sie teilweise dann erfährt über ihre Familienangehörigen. Gerade auch, es gibt dann dieses Memoir von ihrer
Lydia.
Tante, also von Lydia, was sie dann erfährt. Das fiktionalisiert sie dann und da erfahren wir auch eben sehr schlimme Zeitzeugnisse. Und immer wieder hinterfragt Natascha Wodin eben ihr Unterfangen. Und das finde ich eigentlich gerade mit das Beste am Buch. Dass man mitgenommen wird in diese Recherche und in was es überhaupt auch an Zweifeln gibt beim Recherchieren.
Also du fandst das wahnsinnig anstrengend, aber auch wahnsinnig gut, den ersten Teil.
Alle Teile.
Aber der erste Teil, fandst du den sprachlich auch so gut wie die anderen drei Teile?
Nee, den fand ich sprachlich sogar am schlechtesten, aber dann fand ich, das wurde das Buch, entweder ich habe mich dran gewöhnt, kann auch sein, dass ich mich irgendwann dran eingelassen habe, aber ich bin ihr, glaube ich, einfach als Erzählerin gerne gefolgt, weil ich mich ihr so menschlich nahe fühlte. Also ich hatte das Gefühl, ich werde so nah mitgenommen bei den Recherchen und beim Gefühl der Ohnmacht und bei den Frustmomenten. Und gleichzeitig fand ich das aber auch gut, dass sie das zum Beispiel, das, den Schrecken, den sie erlebt, nicht kommentiert. Und dass man das Schrecken einfach liest und dann geht's weiter und nicht erstmal so ein überbordendes, was macht das jetzt mit mir? Es gibt's eigentlich nur an einer Stelle, an der sie erfährt, dass ein Familienmitglied seine eigene Mutter umgebracht hat. Das ist wie dann eigentlich so ein Schnittpunkt für ihre Recherche oder so habe ich es wahrgenommen, dass sie sich gedacht hat, was mache ich hier eigentlich? Also möchte ich überhaupt Teil einer Familie sein, in der sowas passiert? Aber ansonsten finde ich, ist das immer sehr ausgewogen mit, sie kommentiert Sachen und sie lässt aber Sachen auch für sich stehen. Und das, finde ich, dann macht es zu einem literarischen, wirklich guten Werk. So ging es mir. Und diese Mutter, also ich meine auch das Cover zeigt auch das Bildnis der Mutter. Ist in den Kapiteln gibt es immer einzelne Bilder, auch
Fotos, richtige Zeugnisse.
Die auch von der Mutter drauf ist. Und ganz am Anfang erzählt sie schon auch, also vielleicht lese ich, lese mal kurz eine Stelle vor, wo ich auch finde, da kriegt man so ein gutes Gespür davon, was auch ein Anreiz für die Recherche ist. Das ist relativ am Anfang. Ich erinnere mich an mein erstes bewusstes Bild von meiner Mutter. Ich bin etwa 4 Jahre alt. Wir wohnen im Lagerschuppen einer Eisenwarenfabrik, wo meine Eltern vorübergehendes Asyl in Deutschland gefunden haben. Das Verlassen des Fabrikhofs ist mir unter Strafe verboten, aber schon damals versuche ich ständig zu entkommen. Hinter dem Fabrikhof auf der großen Leier Straße beginnt eine andere, unbekannte Welt. Dort gibt es Geschäfte, eine Straßenbahn. An Kriegsruinen erinnere ich mich nicht. Nur an Häuser, die mir vorkommen wie Paläste. Häuser aus Stein, mit großen, schweren Türen und hohen Fenstern, an denen Gardinen hängen. Und es gibt eine Wiese mit wilden Birnbäumen. Ich habe noch nie Birnen gegessen. Ich möchte wissen, wie sie schmecken. Aber ich bin zu klein. Ich erreiche die Äste nicht, an denen die Früchte hängen. Ich probiere es mit einem Stein, den ich in den Baum werfe. Er prallt an einem Ast ab und schießt wieder auf mich zu, ein Bumerang, der mir ein Loch ins Gesicht schlägt. Um Haaresbreite das linke Auge verfehlt. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Weiß nur noch, dass ich auf dem Fabrikhof stehe und mich nicht hineintraue in unsere Behausung. Warmes Blut rinnt über mein Gesicht und tropft mir aufs Kleid. Hinter dem geöffneten Schuppenfenster meiner Mutter. Sie hat den Kopf über ein Waschbrett gebeugt und schrubbt Wäsche. Eine dunkle Haarsträhne fällt ihr ins Gesicht. Sie hebt den Kopf und sieht mich. Und ich sehe sie. Das Bild, das in meiner Erinnerung an sie das erste ist. Sie beginnt mit einem Schrei. Der Rest besteht nur aus Augen. Augen, in denen ein Entsetzen steht, das für mich zum Inbegriff von ihr werden wird. Ein Entsetzen von weit her. Weit über mich hinaus, unbegreiflich, bodenlos. Das Entsetzen, das sie meint, wenn sie sagt, wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe. Immer wieder, der Kehrreim meiner Kindheit, wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe. Und dieser Satz, dieses, wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe, der wird eigentlich in dem Buch immer wieder aufgeräumt, dass man ein Gefühl dafür kriegt, was diese Mutter alles gesehen hat, auch wenn man sie ja nicht mal befragen kann.
Was meinst
du
mit, wird immer wieder aufgeräumt?
Naja, also im Grunde hatte ich das Gefühl, dass genau dieser Satz ist der Grund ist, warum Natascha Wodin eigentlich diese Recherche macht, dass sie versuchen möchte herauszufinden, was hat meine Mutter eigentlich gesehen? Was hat ihre Familie alles gesehen, was ich nicht erfahren kann aus erster Hand? Und das, es werden Geschichten erzählt, wo man sich denkt, oder wo ich mir dachte, boah, zum Glück habe ich das nicht mit eigenen Augen gesehen. Oder eigentlich will ich das auch gar nicht lesen, was ich gerade gelesen habe. Ich hätte gern einen Schnaps.
Deswegen trinken die in Russland so viel. in Deutschland. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos. Das ist einfach sehr, sehr viel. Und es ist für mich schwer, da jetzt irgendwo anzusetzen. Auch wenn du so eine Stelle vorliest, die auch wieder einiges auslöst. Ja, ich finde es eh schwer, solche autobiografischen Texte zu kritisieren, die auch wahnsinnig viel Schreckliches enthalten. Trotzdem möchte ich nochmal auf den ersten Teil kommen und sagen, dass ich diese Recherche, die da stattfindet, schon spannend finde, aber glaube, dass das nicht so doll geschrieben ist, dass es unnötig anstrengend zu lesen ist, dass man das etwas eleganter hätte machen können, was vielleicht Maljatschuk hinbekommen hätte, keine Ahnung. Mhm. Es ist auch sprachlich etwas unambitionierter, also ist, glaube ich, mit Absicht eher so in einer normalen, alltäglichen, nicht besonders gedrechselten oder stark überarbeiteten Sprache geschrieben, daher auch doch immer wieder gerade im ersten Teil so diese Phrasen, so aller Weltsätze, die das leicht abschwächen. Und trotzdem gebe ich dir recht, ich habe auch gemerkt, dass die Autorin oder diese Erzählstimme was Faszinierendes hat, weil die wirkt auch sehr unkorrumpiert und sehr neugierig und einfach ein interessanter Mensch, der eine interessante Aufgabe sich ausgesucht hat. Und wo du gesagt hast, ja, manchmal fragt sie sich auch, wie viel will ich überhaupt wissen, wie viel will ich erforschen. Ich habe das Gefühl, dass genau wie bei Blauwal der Erinnerung ein Identitätsthema recht zentral ist, nämlich hier bei der Natascha Wodin ist es vielleicht so, dass sie darunter leidet, dass sie gar nicht so genau weiß, woher sie kommt, was so ihre Wurzeln sind. Mhm. Sie ist wie so ein entwurzelter Busch, der da durch die Wüste rollt. Sie fühlt sich weder richtig deutsch noch irgendwie ukrainisch oder russisch oder irgend sowas und weiß und hat auch nicht so eine enge Verbindung mit der Familie. Die Mutter früh gestorben, der Vater, vor dem ist sie irgendwann weggelaufen dann, weil das steht im Buch nicht mehr, aber das weiß man über ihre Biografie, denn weil der sehr gewalttätig war. Ich glaube, die war dann sogar als Jugendliche obdachlos eine Weile. Mhm. Und also eine schrecklich traumatisierte Eltern, die für eine schreckliche Kindheit gesorgt haben. Schrecklicher Selbstmord der Mutter. Und all das legt ja dann irgendwie wie so ein, ja, also da sind dann nur ganz dünne Wurzeln, ne? Und man weiß eigentlich gar nicht, woher man kommt, warum das so ist. Und jetzt ist die Frage, will ich das wissen oder nicht? Ist es besser, eine klare Identität zu haben, auch wenn die aus ganz viel Schrecken besteht, mhm, den ich dann ans Licht hole? Oder bleibe ich lieber in diesem etwas luftigen, ungeerdeten Zustand, aber kann mir dafür das ersparen, das Leid meiner Eltern nochmal mit nachvollziehen zu müssen? So, ja. Das ist eine spannende Frage. Und das ist auch irgendwie etwas, was auch zu Tanja Maljatschuk passt, diese Frage. Ja, ich lebe jetzt zwar in Wien, aber ich komme nun mal aus der Ukraine und was bedeutet das eigentlich, mhm, für mich? Ist das nur ein Konzept? Ist das nur die irre Idee von so einem Spinner wie dem Lipinski? Oder ist das eigentlich etwas, was, wie soll man sagen, was eine Realität in der Bevölkerung hat? Oder ist es eher eine Sehnsucht nach einer Realität, die es geben könnte? So, ne? Und das sind alles Fragen, die damit zu tun haben letzten Endes. Wer bin ich und warum?
Und ich glaube, was in beiden Büchern auch drinsteckt, und ich glaube, damit können ja auch viele Menschen sich identifizieren, ist so eine Suche nach Gemeinsamkeiten. Also sie sucht ja dann auch ein bisschen bei den Familiengliedern nach Sachen, mit denen sie sich verbunden fühlt. Ich finde es bei beiden Büchern interessant, dass das Singen vorkommt.
Ja,
also bei,
stimmt. Musik ist eines der wenigen positiven Sachen. So in
tröstliche Sachen.
Familien,
also
ja.
Ich habe das Gefühl, also Natascha Wodin ist verwandt mit einem Opernsänger, Sergej.
Ja,
das ist
genau, Sergej,
der Vater ihrer Cousine.
Nein, ja, okay.
Ja, genau, doch. Ha, Natascha Wodins Cousine, hier der Vater, Sergej, mhm, das war da, glaube ich.
Aber ist der nicht auch einfach der Bruder von
der Bruder ihrer Mutter.
Genau.
Also, genau,
so, also warum so kompliziert?
So kompliziert? Ich, ja, habe es ein bisschen wie ein Wodin versucht. Ein,
ja, unnötig kompliziert. Durch die Brust ins Auge. Ne?
Genau, der war ein berühmter Opernsänger und mit Glück bekommt sie dann doch eine Tonaufnahme zu hören, die ganz viel mit ihr macht. Und wo ich, glaube ich, dann doch, also weil das war so ein positiver Moment einer Familiengemeinsamkeit, weil sie ja selber auch gerne
die Familie singt.
Genau, die Familie singt.
Die Mutter,
die
Evgenia, genau, und der Vater singen und die Tochter singt mit.
Auch.
Und in dem,
ja,
Moment
fühlt
entsteht so eine Verbindung.
Ja,
ja.
Und bei Tanja Maljatschuk gibt es diesen Moment auch,
ja,
mit dem Singen. Und
ja,
das hat mich im Zusammenhang beider,
stimmt,
Bücher gerührt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was es mit Familien oder mit einzelnen Personen macht, wenn sie was aus Familiensachen erfahren, wo sie sich denken, da komme ich vielleicht her. Das zieht sich durch wie ein roter Faden. Die Musik, das bin auch ich.
Ja.
Und das tröstet uns in all diesen Schrecklichkeiten, die uns allen widerfahren sind. Punkt.
Ich glaube, warum ich mit dem ersten Teil auch Probleme hatte, da haben wir auch mal schon mal so privat drüber gesprochen, ich bin wirklich kein Familienmensch. Und wenn so Leute sagen, ha, wenn ich nur wüsste, wer meine eigentliche Mutter war, dann wüsste ich, wer ich bin, denke ich mir so, oh. Oder, ach, wenn mein Vater damals nur mir den Respekt gegeben hätte, dann könnte ich jetzt in meinem Leben, also diese Arten von Geschichten, da bin ich so ein bisschen taub.
Ja.
Denke ich so, ja, Eltern, okay, also die setzen dann in die Welt, dann wird man davon mitgeprägt und danach strampelt man sich frei und dann ist auch irgendwann mal gut. Und so, ja, meine Mutter hat mir nie gesagt, dass sie meine Bilder mag. Ich denke so, ja, what the fuck? So, dann hat sie es halt nicht gesagt. Ne? Und weil das hier am Anfang so wahnsinnig viel darum geht, wer war meine Tante dritten Grades? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ne? Und welcher Schwippschwager hinter dem Ural hat dann noch eine Rolle gespielt? Denke ich so, Alter, es ist mir doch scheißegal. Ne?
Aber ich glaube, das ist halt ein Rabbit Hole, in dem sie sich dann rein.
Das ist mir dann auch klar geworden.
Dieses Weitergraben und dann, ich glaube, was halt dann auch einfach so ein krasses Gefühl sein muss, ist dieses, du denkst, da ist niemand. Du hast gerade mal nur deine Mutter und darüber und du weißt nicht, was dahinter sich verbirgt.
Und nur so zwei, drei Daten, ein Foto oder so und dann geht es los.
Und plötzlich hast du eine ganze, hast du Zugriff auf gefühlt 100 Personen, die man sich dann als Leser auf einmal merken muss. Aber
Danke dafür.
Aber also ich habe mich dann auch dabei erwischt, wie ich dachte, kann ich auch irgendwas rausfinden? Also so Stammbaumforschung. Ich war dann kurz auch angefixt, dass ich dachte,
du kannst ganz bestimmt Sachen rausfinden.
Bestimmt kann man Sachen rausfinden. Und eigentlich finde ich das auch ganz, ganz spannend, dieses archivieren können. Und ich dachte auch, das ist endlich mal eine Positivgeschichte vom Internet. Das Internet ist sehr in den Verruf geraten in den letzten Jahren.
Ja,
und ist der Internet aber irgendwie der Internet.
Ein Buch fürs Internet. Fürs Internet. Ein Buch für das Internetzeitalter.
Das Buch macht Werbung fürs Internet.
Internet, es geht doch. Also ich fand das Buch von Kapitel zu Kapitel, also oder es sind ja vier große Teile, von Teil zu Teil packender. Der erste Teil hat mich noch eher ein bisschen genervt, ein bisschen abgeschreckt, fand ich sperrig, aber ich kam dann so Stück für Stück rein. Den zweiten Teil, wo es um Lydia geht, fand ich schon ganz schön bewegend und auffühlend. Mhm. Als es dann um die Mutter in dem deutschen Zwangsarbeiterlager geht, das hat mir dann fast die Schuhe ausgezogen. Und der letzte Teil, wo dann die Ich-Erzählerin selber als kleines Kind in diesem Nachkriegsdeutschland lebt, das hat mir das Herz gebrochen.
Ja.
Und ich konnte immer auch nur 30, 40 Seiten lesen am Ende von diesem Buch, weil das so starke Gefühle auslöst von Wut, Ohnmacht, Trauer, Bestürzung. Und es sind so widerliche Dinge, die in den russischen Lagern den Menschen angetan worden sind, die der Stalinismus mit sich gebracht hat. Und es sind so widerliche Dinge, die in den deutschen Lagern den Menschen angetan worden sind. Und so diese nationalsozialistische Herrschaft ist so voller Ungerechtigkeiten, dass man die ganze Zeit nur schreien will und sagen will, das darf nicht sein, das muss aufhören und das muss alles noch besprochen werden, das muss alles geklärt werden, nichts davon darf vergessen werden.
Mhm.
Und genauso diese drei Jahrzehnte stalinistischer Terror, die dann teilweise so nach dem Motto laufen, in der Stadt sind Dissidenten. Sagen wir mal, ich bin Stalin, ich schreibe auf einen Zettel die und die Stadt, 20.000. Und dann gebe ich meinen Leuten den Befehl, 20.000 Leute da umzubringen. Mhm. Egal, ob es alles Dissidenten sind. Es muss ein Plan soll erfüllt werden. Und man denkt, das ist doch der totale Wahnsinn. Wer macht denn da mit?
Mhm.
Und wer solche aufwühlenden Sachen lesen will, willkommen bei Sie kam aus Mariupol.
Ja.
Du hast ja gesagt, das schlägt noch in Sachen Verstörungspotenzial das sehr aufwühlende Buch Der Krieg hat kein weibliches Gesicht. Von Svetlana Alexandrejewitsch.
Ich habe
wobei wir jetzt natürlich auch keinen Verstörungskontest machen
wollen.
Nein,
kein Contest.
Ne?
Aber mich hat das Buch extrem aufgewühlt. Und ich fand auch, dass ich dabei ganz viele Sachen gelernt habe, die ich auch noch nicht wusste, auch über deutsche Kriegszeit, also gerade über die Zeit in den Arbeitslagern. Mir war zum Beispiel Fritz Sauke auch noch kein Begriff, obwohl er, wie ich, ja auch aus Franken kam, also quasi gefühlt ein Dorf weiter.
Ja. Fritz Saukel, die alte Nuss, ja.
Ja, das hat mich auch dann wieder beim Lesen sehr aufgewühlt, dass ich dachte, was.
Ja, und sie kommt ja auch aus der Nähe vom Walberla, ist genau. Also in Fürth geboren, ja. In Forchheim groß geworden. Ja, ja. Ne? Also ist alles so
ist alles in Bamberger meine Gegend, Nähe. Genau, ne? Und das, also so regionale Verbundenheit hatte ich dann beim Lesen auch oder auch über den fränkischen Dialekt wird dann auch viel geschrieben oder nicht viel geschrieben, aber kommt dann auch irgendwie drin vor und ja, so ein Bewusstmachen einfach dafür, was ist in den letzten 100 Jahren einfach passiert und wie viel spürt man davon heute eigentlich noch in den Nachgenerationen und in den Familien und wie viel kann man überhaupt noch erforschen? Und ich fand das eigentlich gerade ganz gut, dass sie da so verbissen war und einfach weiterforscht und weiterforscht und halt nichts in Vergessenheit.
Man hat der Frau nur zu danken dafür.
Total, ja.
Denn das darf natürlich nicht vergessen werden. Ich habe so teilweise auch gedacht, das sollte man jetzt auch wieder in der Mittel- oder Oberstufe in der Schule lesen, damit die jungen Menschen ein bisschen mitkriegen, was in Deutschland und in Russland so los war.
Ja.
Und was es mit Stalinismus und dieser Form von Kommunismus oder Sozialismus und mit dem sogenannten Dritten Reich auf sich hatte und hat. Und was also wie schnell vieles davon schon wieder in Vergessenheit gerät, obwohl es wirklich bodenlose Unverschämtheiten und Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten sind.
Und es sind ja auch wirklich einfach in beiden Büchern irre Geschichten des Überlebens. Also wie,
das wollte ich mit dir auch noch besprechen.
Ja,
ne?
Wie Menschen dem Hungertod gerade so entglitten sind oder auch was für ein Glücksfall, welche Menschen in ihrem, also was für glückliche Wendungen es dann auch teilweise irgendwie gibt. Also dass dieses Leben, wo Überleben einfach ein Zufallsprinzip ist.
Meine Frage an dich, hast du beim Lesen auch teilweise gedacht, das, was die Menschen wie Lydia oder Evgenia da durchleiden, das würde ich keine Woche überleben?
Ja, natürlich. Ne?
Ich hab wirklich gedacht, okay, 14 Stunden am Tag arbeiten, kalte Unterkünfte voller Leute, alles voller Ungeziefer, du schläfst nicht richtig, du bist fern von zu Hause, du weißt nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Du kannst jederzeit vergewaltigt und geschlagen werden, wirst auch vergewaltigt und geschlagen, kriegst dann super wenig Essen. Und ich, beim Lesen habe ich gedacht, allein durch diese Ungerechtigkeit würde mein Lebenswille so verkümmern, ich würde nach einer Woche sagen, okay, ich bin raus.
Ja, ne? Ja.
Und dann kommst du vielleicht noch nach Russland zurück und bekommst von Stalin gesagt, wieso habt ihr euch nicht umgebracht, sondern für die Deutschen gearbeitet, ihr seid Verräter, ab ins Arbeitslager
Richtig.
Mit euch oder wirst erschossen.
Richtig.
Und du liest das und denkst, ich schlage gleich hier etwas kaputt.
Ja
ich raste aus.
Doch, so ging es mir sehr und gleichzeitig aber hat mich genau das am meisten gerührt, wie Menschen dann doch einfach einen Überlebenssinn entwickeln können, der mir einfach so fern ist, weil ich noch nie in die Situation natürlich kam, irgendwie überleben zu müssen.
Wurde bei uns nie annähernd getestet.
Natürlich nicht. Also nee, also es musste ich nicht. Und gerade auch Lydia hat mich, glaube ich, mit am meisten gerührt, weil sie ja, also von ihr ist auch am meisten erhalten durch das Memoir, das sie geschrieben hat. Und dieser...
Die ist ja 83 geworden oder so und hat dann als sehr alte Frau noch dieses Memoir geschrieben.
Genau,
zum Glück, dass dann die Bodin nutzen konnte. Ja.
Fiktionalisiert hatte und die hatte aber die ganze, also die war sehr gebildet, sehr klug und sehr scharfsinnig. Und es gibt ja diese irrsinnige Situation, dass sie dann plötzlich Häftlinge, die nur keine Namen, sondern nur Nummern haben, unterrichten soll. Und sie sich da durchsetzt.
Das ist dann in Russland.
Das ist dann
irgendwo
in
den Sibirien, in so einem Umerziehungslager, soll sie so straffällig gewordene Jugendliche, teilweise Schwerverbrecher, die noch jung sind, unterrichten und sie setzt sich da durch.
Das ist unfassbar.
Ja.
Und das
sie gewinnt irgendwie deren Aufmerksamkeit und Respekt.
Durchs Geschichten erzählen.
Durchs Story erzählen.
Was für eine Geschichte.
Nimm also, das, Tanja Maljatschuk.
Ja, eben.
Man
also
kann
wirklich.
Doch mit Sprache und Literatur noch was bewegen.
Also und diese Forschung, dass diese Falle. Junge Frau dann einfach irgendwie sich gegen diese Schwerstverbrecher, die irgendwie mit 10 Jahren schon irgendwie ganze Menschen mit Rasierklingen einfach umgenietet haben, dass sie denen einfach eine Geschichte erzählt und dann sind die auf einmal still und beschützen sie.
Ja.
Und dann ist sie eine von denen quasi.
Ja.
Und das, also, das bewegt mich.
Total, ja. Und von solchen bewegenden Sachen gibt es da viel, aber sagen wir mal, das Verhältnis von Dunkelheit zu Licht ist so 9:10. 9:1.
Ja.
Also da, man muss das schon irgendwie, also ich empfehle das Buch sehr, aber man muss sich da ein bisschen Zeit für nehmen und bedenken, dass das emotional eine richtig harte Arbeit ist.
Und man muss wirklich allen Menschen danken, die wirklich ihre Zeit dafür aufbringen, solche Archive aufrechtzuerhalten, die dabei helfen, dass Angehörige gefunden werden. Also Menschen wie dieser Konstantin ja. und so. Ich habe da einen großen Respekt vor und finde das richtig, richtig toll.
Finde ich auch. Ist, und ich habe noch eine Frage an dich. Eben ja. habe ich ja gefragt, so wie, hast du auch so das beim Lesen so gedacht, oh Gott, das würde ich keine Woche überleben. Dann eine andere Frage ist, wenn man mal sieht, was im 20. Jahrhundert in Russland und Europa so los gewesen ist, ja, wie viele Verbrechen da stattgefunden haben, wie viele nicht gesühnte, schwere Straftaten, wie viel Verwahrlosung da herrschte, dass dann auch in der Ukraine der Holodomor war, wo die Leute Hunde, Katzen, Pflaumenkerne gegessen haben, wie mit den Zwangsarbeitern, nachdem sie befreit worden waren durch die US Army, umgegangen worden ist in Deutschland. Wenn man das alles mal sich mal so vor Augen führt und dann auf die heutige Zeit guckt, hat das auch was irgendwie mit dir gemacht, dass du sagst, okay, es gibt heute viel Schlimmes in der Welt, aber in Relation zu dem, was im 20. Jahrhundert los war, ist es bis auf ein paar schlimme regionale Sachen noch ganz erträglich?
Also ich habe mich beim Lesen sehr entrückt gefühlt, dass ich dachte, was für eine komische Zeit, in der ich lebe, in der ich, wie gesagt, sicher in meiner Wohnung oder also ja. dass ich das Gefühl habe, ich habe so eine fragile Sicherheit, aber diese Sicherheit fühlt sich trotzdem sehr sicher an und ich kann mir über sowas Gedanken machen, wie welche Nagellackfarbe nehme ich heute.
Ja. Oder bei Lebensmitteln halt krüsch sein und sagen, oh nee, das schmeckt mir
das
nicht.
Schmeckt
und,
mir
ne,
nicht
und,
das, genau.
Und die müssen sich hier um so Wassersuppe reißen, wo irgendwelche Würmer im Spinat sind und
ich
so.
Ich habe mir aber auch gedacht, das ist, glaube ich, keine uninteressante Biografie aus dem 20. Jahrhundert gibt. Also wahrscheinlich gibt es keine Familie oder Familiengeschichte, die
nicht irgendwelche aus unserer Sicht spektakulären Dinge zu erzählen hat. Ja.
Und es ist ja aber auch nur spektakulär, weil es keine Alternative natürlich auch gab, außer Überlebenskämpfe irgendwie. Oder für die wenigsten gab es keine Alternativen zu Überlebenskämpfen.
Man denkt immer so, das Wilde und das Grausame, das war irgendwie im Mittelalter, vielleicht noch so frühe Neuzeit, 30-jähriger Krieg. Aber es ist ja viel, viel näher dran.
Ja.
Also klar weiß man, dass der Zweite Weltkrieg schrecklich war, aber man vergisst es irgendwie auch wieder, dass das nicht so lange her ist und dass die Nachfahren dann oder dass das Stalin-Regime noch Jahrzehnte weiterging und was da alles noch passiert ist, wie viele Opfer dieser Sozialismus mit sich gebracht hat. Ne?
Ja.
Und natürlich über diese persönliche Geschichte von ihrer Tante und ihrer Mutter erzählt sie ja auch ganz viel einfach über die zwei großen totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts. Ne?
Ja.
Und
ja.
es ist, ja.
Und also, was mich aber jetzt auch gefreut hat, als ich zu der Autorin ein bisschen recherchiert habe, dass so das Buch ihr jetzt ein bisschen geholfen hat, weg von der Altersarmut zu kommen. Und Teile ihrer Familie waren ja auch so ein bisschen so tatsächlich adelig und eigentlich quasi, wenn es keinen Krieg gegeben hätte.
Die wurden durch die bolschewistische Revolution
entmachtet.
Das kann man auch lesen und bekommt ein etwas weniger romantisches Bild von dieser tollen Revolution. Das ist ja eine Unverschämtheit.
Ja, ja, wie die reinkommen. Da gibt es dann eine Köchin, die sagt, die was klaut und dann sagt sie, dein ist auch mein, aber mein ist nicht dein.
Ja, ja, die Proletarier haben gewonnen.
Ja, und also irgendwie freut mich, dass dieses Buch eben tatsächlich dann, Natascha.
Es war ein Erfolg.
Es war ein Erfolg. Es wurde.
Das steht irgendwie bei Wikipedia, ne? Dass es so ein bisschen sie davor bewahrt, vermutlich in Altersarmut abzusinken. Ja, das kann ich auch nur hoffen. Ansonsten müssen wir eine Crowdfunding-Kampagne für diese bewundernswerte Frau starten, die auch noch einiges mehr geschrieben hat und auch noch bestimmt weiter schreiben wird. Da gibt es noch manches zu entdecken. Meistens autofiktional oder autobiografische Dinge aus einer wirklich beeindruckend verstörenden Familiengeschichte, kann man sagen. Ja, das 20. Jahrhundert. Immer wieder gerne. Ach ja.
Ja, gut.
Eine sonderbare Folge, nicht wahr?
Ja, dann können wir trotzdem sagen, was wir jetzt nächstes Jahr lesen.
Was wir als nächstes hier lesen?
Ja.
Das möchtest du jetzt sagen?
Ja, warum denn nicht?
Dann bitte. Was bringst du mit?
Ich hoffe, ich sage den Titel richtig, von Otessa Moschweg, Mein Jahr der Ruhe und Entspannung.
Okay, ja.
Das bringe ich mit.
Otessa Moschweg. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich habe das Gefühl, ich habe was verlispelt. Ich bringe mit Christian Kracht R. Ich mache mal was Aktuelleres.
Sehr gut. Dann freue ich mich auf zwei halbwegs aktuellere Titel.
Weg aus dem 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Mach's gut, Nefeli, beziehungsweise ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Und bitte folgt uns auf Spotify, hinterlasst da auch mal einen Kommentar. Erhöht unsere Sichtbarkeit, denn wir sind auf dem Weg zur Weltherrschaft. Dankeschön und Tschüss.
Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.